Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.
Die Vorfreude auf Weihnachten, die kann wirklich wunderbar sein, wenn man 5 Jahre alt ist. Aber Jesus sagt ja, werdet wie die Kinder. Ja, also wir haben auch den Auftrag hier, uns auch diese Vorfreude an unser Herz ranzulassen. Und ich habe das diese Woche so ein bisschen versucht. Wir haben den Kudamm, die Weihnachtsbeleuchtung, uns angeschaut und haben versucht, so dieses Lichtermeer auf uns wirken zu lassen. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ein ganz bestimmtes Lied hat es dann geschafft, in mir wieder diesen süßen Schmerz aufleben zu lassen, dass man auf etwas wartet und dass etwas Großartiges ganz, ganz nah ist. Und so haben wir dann auch heute Morgen die erste Kerze angezündet. Also leider funktioniert das Video nicht, aber was ihr hier eigentlich sehen solltet, im Hintergrund ist ein Adventskranz, wie er sein sollte, mit 4 unbefleckten Kerzen. Und heute Morgen wird dann eben die erste Kerze feierlich angezündet. Ja, umso mehr tut es mir natürlich denn leid, ja, wenn der Zeitgeist uns übermannt und das Warten immer schwerer fällt. Ja, also wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit Geschwistern und sie haben erzählt, dass man ja nicht mehr auf die Serien das aushalten kann, dass man sich die Serien in einem Block anguckt, weil man nicht mehr die nächste Woche abzuwarten schafft. Und leider dann auch dieses Bild bei den Geschwistern zu Hause, was ihr hier seht, ist ein Adventskranz am Donnerstag, den 30. November. Nicht mehr unberührt, ja. Also schon 2 Kerzen hier in voller Montur. Und so soll es natürlich nicht sein, ja. Wir verbringen sehr viel Zeit damit zu warten. Ich habe die letzten 2 Jahre beruflich auf die MRISC gewartet. So, da wissen von Dirk guckt mich an, der weiß Bescheid. Die MRIS, müsst ihr euch vorstellen, sind bei mir als Risikokontroller so das Standardwerk, wie man vernünftiges Risikomanagement in der Bank betreibt. Und immer wenn die MRIS erscheinen, die kommen immer so alle 2-3 Jahre, gibt es immer so eine Novelle, ne, manchmal auch jedes Jahr. Aber die letzten haben eben jetzt 2 Jahre auf sich warten lassen. Da kam Anfang 2016 so die Ankündigung, jetzt kommen sie bald. Und dann kam nichts und wir haben gewartet und gewartet. Und für mich spielen die eine große Rolle, weil ich nicht nur mich danach richten muss, sondern weil ich selber auch Schulungen gebe, wie man diese MRISC umsetzen kann in anderen Banken. So, irgendwann war mir das Warten zu viel. Und ich habe mich dann innerlich schon darauf eingestellt, ja, die kommen gar nicht mehr. Das ist so ein deutsches Ding und wahrscheinlich kommt jetzt alles von der EU. Und plumps, nächste Woche waren sie dann da. So ist es mit diesen Dingen, auf die wir warten. Ja? Ich weiß nicht, worauf du im Moment wartest. Bei uns auf Arbeit wartet eine Kollegin im Moment auf ihre Rente. Die hat jetzt, glaube ich, noch 10 Tage und der Kalender, der wird immer jeden Tag automatisch einen Tag kürzer gezählt. Und jetzt sind, glaube ich, noch 10 Tage übrig. Vielleicht wartest du auf den Urlaub, der jetzt endlich kommt in der Weihnachtszeit. Vielleicht wartest du auf eine Jobzusage, auf eine Gehaltserhöhung. Aber vielleicht sind es auch die tieferen Dinge. Vielleicht wartest du auf Gesundheit, dass endlich der gute Befund kommt, dass die Krankheit überwunden ist. Vielleicht wartest du in Beziehung darauf, endlich den Richtigen zu finden, die Richtige zu finden. Vielleicht wartest du in einer Freundschaft, in einer Beziehung darauf, dass sich der andere endlich entschuldigt, dass diese Beziehung endlich wieder okay wird. Worauf wartest du heute an diesem ersten Advent? Ich wünsche dir, dass du auf Gott wartest, weil das ist die Bedeutung vom Advent. Auf Wikipedia gibt es für den Advent 2 Bedeutungen. Das ist einmal das Klassische, was man kennt, Wir warten halt auf Weihnachten. Ne? Es sind diese 4 Sonntage und dann kommt Weihnachten. Und wir erinnern uns mit jedem Advent daran, Advent bedeutet Ankunft, dass Gott auf dieser Welt angekommen ist. Ne? Das ist die eine Bedeutung vom Advent. Die andere Bedeutung vom Advent ist für uns Christen mindestens genauso wichtig. Zweite Bedeutung vom Advent ist, dass Jesus eben nicht nur einmal gekommen ist und hier Mensch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist, sondern dass Jesus noch einmal wiederkommen wird. Und darauf möchte ich heute in der Predigt ein bisschen eingehen. Übrigens, wo ich hier gerade Wikipedia sehe, nochmal Dank an Klaus Poppeck, der sich das zur Aufgabe gemacht hat, unseren Wikipedia-Artikel von unserer Gemeinde auf Wikipedia zu überarbeiten. So, vielen Dank an dich für diese wichtige Tätigkeit. So, zurück zu Jesus. Diese zwei Bedeutungen, jetzt einmal da. Diese zwei Bedeutungen vom Advent finden sich nämlich auch in der Bibel natürlich tief verankert wieder. Die Weihnachtsgeschichte, den ersten Teil, findet man im Alten Testament auch als Verheißung eines leidenden Messias. Also der Jesus, der eben kommt, der stirbt für unsere Sünden und der wieder aufersteht. Aber es gibt eben genauso auch diese Prophezeiung eines königlichen Messias. Von einem Jesus, der eben wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, wie wir es ja auch singen. Das Besondere an Christentum ist, wenn wir uns im unteren Teil nochmal von diesem leidenden Messias nochmal anschauen, diese Menschwerdung Gottes, das Besondere an Christentum ist, in vielen Religionen geht es darum, dass Menschen eigentlich wie Gott sein wollen. Aber im Christentum wollte Gott wie Mensch sein. Warum wollte Gott wie wir Menschen sein? Ein schönes Gleichnis ist immer, was ich gehört habe, zum Beispiel bei uns im Garten, die Meisen. Wir waren am Freitag da, wollten die Vögel ein bisschen füttern und aus irgendeinem Grund hatten die derzeit sehr viel Angst. Ich weiß nicht, ob da wieder ein Raubvogel geflogen ist und dann kommen die eben nicht. Normalerweise fressen die aus der Hand, wenn man die Walnüsse hinreicht, also nicht mir, aber Katja, wenn Katja die Walnüsse so auf der Hand hinreicht, dann kommen die, setzen sich auf die Hand und picken das weg. Aber sie hatten Angst. Und natürlich wäre es so schön, wenn man mit den Vögeln sprechen könnte. Ne, man hat ja versucht, es dann immer durch bestimmte Zwitschergeräusche den Vögeln klarzumachen, hey, ihr braucht keine Angst haben. Und manchmal funktioniert es, aber noch besser wäre es natürlich, wenn sie die Sprache wirklich perfekt kennen würde. Wenn sie wirklich perfekt reden könnte. Gott hatte das lange Zeit geplant, dass er auf diese Welt kommt. In Jeremia 31 lesen wir davon, wie Gott einen neuen Bund geplant hat. Da heißt es im Vers 31, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit meinem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ein Zeitgenosse von Jeremia, Hesekiel, ist ein bisschen später geboren, hat diesen neuen Bund nochmal mit anderen Worten beschrieben. Er sagt in Hesekiel 37,27, prophezeit er von Gott, ich schließe einen ewigen Bund mit den Israeliten und gewähre ihnen meinen Frieden. Zu einem großen Volk lasse ich sie werden und mein Heiligtum soll für alle Zeiten in ihrem Land stehen. Und jetzt kommt's. Dann werde ich selbst bei ihnen wohnen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Mein Tempel soll für immer in ihrem Land bleiben, damit auch die anderen Völker erkennen, dass ich, der Herr, Israel zu meinem heiligen Volk gemacht habe. Gott beschreibt hier, dass er über diesen alten Bund, dieses Alte Testament, was er mit dem Volk Israel hatte, schon immer die Vision hatte, dass es eines Tages einen neuen Bund, ein neues Testament geben würde. Und dass er in diesem neuen Testament nochmal mit seinem Volk auf eine ganz besondere Art und Weise intim sein kann. Das heißt hier, dann werde ich selbst bei ihnen wohnen. Nun, wir wissen, wie sich das erfüllt hat. Gott selbst ist auf die Welt gekommen und hat unter uns gewohnt. Und er wohnt auch noch heute in uns durch den Heiligen Geist. Und so wie diese beiden Prophezeiungen gibt es hunderte von Prophezeiungen über Jesus. Es gibt Zeit seiner Geburt, die Ort, die Umstände seiner Geburt und auch sehr spezifische Aspekte von Jesus seinem Leben sind alle im Alten Testament verankert. Dass er mit einem Esel nach Jerusalem einreitet, dass er für diese 30 Silberlinge verraten werden wird. All diese Details sind alle verankert. Und die Juden, die kennen diese Prophezeiung sehr, sehr gut. Und dennoch warten viele von ihnen immer noch auf den Retter, auf diesen Meschiach. Warum? Nun, die Antwort liegt genau in diesem Chart. Es gibt eben diese zwei Arten von Prophezeiungen im Alten Testament. Und wenn man diesen Filter aufhat, wir alle haben einen Wahrnehmungsfilter, Dinge, die uns besonders wichtig sind und die verstärken wir und Dinge, die uns nicht so wichtig erscheinen, die blenden wir aus. Das geht uns allen so, da kommt man nicht drum herum. Aber wenn man eben diese Vorstellung hat und diesen starken Wunsch, Mensch, wir wollen jetzt endlich diesen Retter haben, der uns hier rausführt aus dieser Bedrängung, aus dieser Knechtschaft von den Römern, naja, dann hat man eben seinen Fokus auf diesen Prophezeiungen, die Jesus eben wirklich als diesen kräftigen Feldherrn, der einfach Schluss macht mit allem Unrecht, die ihn so prophezeien. Aber es gibt eben auch neben diesem leidenden Messias eben genau diesen königlichen Messias, der eines Tages wiederkommen wird. Und dazu möchte ich mit euch lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Da heißt es im Vers 29. Unmittelbar nach jener Zeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. So hat Jesus seine zweite Rückkehr, seinen zweiten Advent, also seine zweite Ankunft, beschrieben. Ein paar Jahre später, die Geschwister sind inzwischen, haben sich Gemeinden gegründet, man kommt zusammen in Versammlungen und es treten natürlich die ersten Probleme auf, weil die Beziehungen nicht alle so laufen, wie man sich das vielleicht anfangs vorgestellt hat. Ein paar Jahre später schreibt deshalb Paulus an die Thessalonicher, im 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Und die Thessalonicher, muss man wissen, waren eine tolle Gemeinde. Die waren für ihren Glauben, für ihre Liebe weit bekannt, damals im Mittelmeerraum. Und dennoch hatten sie natürlich genau diese Probleme, mit denen wir auch heute kämpfen. Beziehungssachen waren nicht alle top. Und Paulus schreibt an sie, im Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Und daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Warum schreibt Paulus, tröstet euch mit dieser Gewissheit? Nun, vielleicht ist dir noch nicht aufgefallen, aber auch Christen erleben Leid. Christian Zimmermann hat mir mal gesagt, als wir mal darüber diskutiert haben, warum Leid auch in der Gemeinde so präsent ist. Er meinte, naja, wenn Gott in dem Moment, wo jemand sich bekehrt, das Leid komplett von ihm wegfiltern würde, dann gäbe es eigentlich für die Menschen in dieser Welt gar nicht mehr die freie Wahl, sich für Gott zu entscheiden. Weil durch diesen Automatismus, wenn ich mich für Gott und für Jesus entscheide, dann kein Leid mehr, ist man ja quasi eigentlich gezwungen, Jesus zum Herrn anzunehmen. Aber Gott möchte, dass wir eine freie Wahl haben. Und darum fällt der Regen genauso auf uns, wie die Sonne auf uns scheint, ob Christ oder nicht Christ. Wir kennen Leid genauso wie Leute, die Gott nicht kennen. Und Leid kann so viele Ausprägungen haben. Es kann eine Hoffnung sein, die sich verzögert, eine Beziehung, die nicht funktioniert, Krankheit, körperliche Einschränkungen, Tod. Und die Frage ist eben, wenn die Stürme des Lebens an dein Haus schlagen, auf was ist es gebaut? Und wenn wir uns dann eben wirklich erinnern, dass Jesus zurückkommen wird und dass es mit einem lauten Befehl erscheint und die Stimme des Engelsfürsten wird zu hören sein und die Menschen werden auferstehen, das kann eine tiefe Zuversicht geben. Im Römer 8, Vers 18 schreibt Paulus: Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Wow, die Leiden der gegenwärtigen Zeit, die bedeuten nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die offenbar werden wird. Das ist doch Hammer. Das ist doch, worauf es sich lohnt zu warten. Wie kann man warten auf Jesus seine Rückkehr? Also immerhin lässt er sich ja Zeit damit. Kann man ja nicht sagen, dass er jetzt hier um 5 Minuten sich verspätet hat, sondern im Grunde genommen wartet die Christenheit seit 2000 Jahren auf seine Rückkehr. Lass uns mal lesen, was er selber dazu gesagt hat. Im Matthäus 25. Verse 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit den 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 von ihnen waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen! Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete nicht. Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Jesus bringt hier ein Beispiel von 10 Jungfrauen, die alle auf eine Hochzeit eingeladen sind. Man erfährt nicht, wer die Braut ist, aber wir wissen, es gibt einen Bräutigam. Und 10 Jungfrauen wollen dabei sein. Brautjungfern wollen dabei sein. Und sie nehmen sich alle Fackeln mit, schon mal gut. Aber nur 5 denken daran, das könnte vielleicht auch länger dauern, bis der Bräutigam kommt, und nehmen sich zusätzlich noch etwas Öl mit. Und dann spät in der Nacht ist es soweit, tatsächlich, der Bräutigam kommt endlich. Alle haben schon geschlafen, weil sie nicht mehr damit gerechnet haben. Aber zumindest hatten die 5 noch ihre Reserveöl dabei. Und dann kommt das große Theater. Das Öl reicht nicht. Es reicht nicht für alle. Und die 5 Törichten fragen: Können wir was von eurem Öl haben? Aber die Klugen wissen ganz genau: Nein, das würde nicht reichen. Wenn wir euch jetzt noch was abgeben, dann reicht es nicht für die Hochzeit. Und so müssen die 5 Törichten nochmal Öl kaufen. Und die 5 klugen Jungfrauen können in die Feier eingehen mit dem Bräutigam. Und Jesus benutzt es am Ende, um uns darauf aufmerksam zu machen und zu sagen: Seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Soweit das Gleichnis. Dummerweise ist es eines dieser Gleichnisse, die Jesus nicht erklärt hat. Also es gibt ja viele Gleichnisse mit dem Seemann, wo die Jünger dann nochmal gefragt haben, hallo, verstehe ich nicht so genau, und Jesus das dann nochmal erklärt. Bei dem Gleichnis nicht. Also es kann sein, dass die Jünger das alle sofort verstanden haben. Mir erklärt sich nicht sofort alle Bedeutung hier. Es gibt auch in der Kirchengeschichte sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen, was tatsächlich diese 10, wofür diese 10 Brautjungfern beispielsweise stehen. Eine, die mir persönlich gut gefällt oder mit der ich mich identifizieren konnte, das war eine aus dem 4. Jahrhundert von Augustinus von Hippo. Der hat nämlich gesagt, diese 10 Jungfrauen, also die 5 Törichten und die 5 Klugen, die stehen jeweils für unsere 5 Sinne. Und je nachdem, ob wir unsere 5 Sinne, also sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, ob wir unsere 5 Sinne weise einsetzen oder nicht, das ist ja, ob wir sozusagen ob wir von den Klugen sind oder von den Törichten sind. Das ist die Interpretation von Augustinus von Hippo. Aus meiner Sicht, mich hat die angesprochen, weil sie passt sehr gut zu einer Aussage von Jesus im Lukas 11,34. Da sagt er nämlich, das Auge gibt deinem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein Körper im Finstern. Also wenn man vielleicht mit Augustinus von Hippo mitgehen möchte und er vielleicht recht hat und es darum geht, hier die Sinnesorgane weise einzusetzen, dann könnte dieser Glaube, also dieses Öl, wovon die Klugen genug hatten und die Törichten zu wenig, könnte dieses Öl vielleicht für den Glauben sein, der entscheidet, was wir mit unseren Sinnesorganen filtern und was wir wegblocken. Wir filtern alle von den Dingen, die wir aufnehmen. Alleine durch unser Auge, habe ich nachgelesen, kommen jede Sekunde 200 Millionen Bits an Informationen an. Über unsere gesamten Sinnesorgane sind es sogar pro Sekunde 10 Milliarden Bits, die unser Körper verarbeitet. Und er verarbeitet sie zum großen Teil dadurch, dass er es wegschmeißt. Das ist die Hauptverarbeitungstätigkeit, die ist auch extrem wichtig. Er komprimiert, genau, auf das Wesentliche. Und je nachdem, jeder filtert. Ne? Und unsere Vorgeschichte entscheidet, also was wir bisher in unserem Leben erlebt haben, unsere Glaubensgrundsätze, die entscheiden, was wir sozusagen wahrnehmen und was wir davon sogar auch noch speichern, was wir uns merken. Und diese selektive Wahrnehmung, die ist überall präsent. Ne? Also vielleicht fühlst du dich jetzt, denkst du, nein, ich bin nicht selektiv, ich nehme objektiv die Welt wahr. Ich habe ein schönes Beispiel für dich. Wieder aus meinem Berufsleben. Wenn man ja denken könnte, wenn einer objektiv ist, dann ist es die Europäische Bankenaufsicht. Ja? Da geht es ja wirklich nur um Zahlen und Fakten und da kann man ja nicht viel auslegen und so. Ne? Beispiel. Müsst euch vorstellen, im Moment, also wenn es eine Bank oder eine Bankengruppe gibt, wo ich sagen würde, da kann man im Moment ruhigen Gewissens sein Geld anlegen, dann sind es die Sparkassen oder die Volksbanken. Die sind solide, die haben kaum Kreditausfälle, die haben auch in der letzten Finanzmarktkrise gut gewirtschaftet, da gab es keine Skandale, die sind nicht in irgendwelchen komischen Asset-Backed Securities investiert, wo man nicht weiß, was da passiert. Ich sage jetzt mal generell, im Einzelfall weiß ich es natürlich nicht. Grundsätzlich sind die sehr solide aufgestellt und sie haben auch noch einen riesen Sicherheitspuffer angelegt, wo sie sozusagen über Jahrzehnte angespart haben. Und wenn es mal einer Volksbank oder Sparkasse schlecht geht, dann haften alle anderen mit. Man nimmt erst das Geld aus dem Topf und wenn das nicht reicht, packen alle anderen noch zusammen, damit keine einzige Volksbank oder Sparkasse umfällt. Also würde ich sagen, super System, sehr solide. So, das sieht nicht jeder so. Die Europäische Zentralbank hat den Auftrag, in Europa alle Banken gleich zu bewerten. Und die haben sich einfach mal eine andere Brille aufgesetzt. Die interessiert nicht so sehr, wie viele notleidende Kredite, also Kredite, die nicht zurückgezahlt werden, jemand hat, weil da wären wir ganz weit vorne, im guten Sinne, also wir haben sowas nicht. Sondern die haben sich gesagt, nö, eigentlich das, was uns am meisten interessiert, ist eigentlich, was habt ihr denn so für Kosten? Also wie ist denn das Verhältnis von den Kosten, was ihr so ausgebt, im Verhältnis zu dem, was ihr so an Erträgen reinnimmt? Und da stehen die deutschen Sparkassen und Volksbanken nicht gut da, weil natürlich durch dieses Filialnetz entstehen enorme Kosten. Und in vielen anderen Ländern ist das eben nicht so ausgeprägt, dass man an jeder Ecke eine Volksbank oder Sparkasse hat. So diese, im Fachjargon nennt sich das Cost-Income-Ratio, ja, das müsst ihr euch nicht merken, könnt ihr wegfiltern. Aber diese Kennzahl ist einfach jetzt auf einmal ganz präsent und ganz entscheidend geworden, ja. Und auf einmal stehen die Volksbanken und Sparkassen ganz schlecht da im europäischen Vergleich. Und man, wenn man die mit italienischen oder mit spanischen kleinen Banken vergleicht, denkt man, Vorsicht, Vorsicht dort Geld anzulegen. Ja? Und so nehmen Leute im Ausland das jetzt wahr. Einfach nur, weil jemand sich entschieden hat, einen bestimmten Filter zu setzen, eine bestimmte Gewichtung auf eine Sache zu legen, wo eben andere sagen, na, die ist vielleicht nicht so entscheidend, aber so läuft's. Und das ist die freie Wahl von der EZB und so haben wir alle unsere freien Wahlen. Auf was packen wir unsere Gewichtung? Und wir gewichten immer, darum kommen wir nicht drum herum. Umso wichtiger ist es, zurück zu den 5 Brautjungfern, umso wichtiger ist es für uns, dass wir was wir wahrnehmen, was wir sehen, was wir in unseren Körper reinlassen, durch unser Auge, dass wir das filtern mit dem Glauben. Vielleicht in erster Linie, was gucken wir uns überhaupt an? Ja, also was kann man sich von vornherein auch schenken, sich anzuschauen. Aber selbst dann, was ist mir wichtig, worauf packe ich meine Aufmerksamkeit? Wir hatten vor 3 oder 4 Jahren, hatten wir in der Gemeinde, das Motto des Jahres war glaubensgegründete Gemeinschaft, GGG. Warum haben wir das damals gemacht? Weil wir festgestellt haben, dass wir als Christen oft dazu neigen, den Fehler im anderen zu sehen. Wir haben eben alle so dieses Ideal von Jesus vor Augen und denken so, oh, da warst du ungeduldig und oh, da warst du nicht ehrlich und oh, da hast du mich lieblos behandelt. Also das geht ganz schnell, dass wir diesen Maßstab von Jesus an unsere Brüder und Schwestern anlegen. Und das ist ja auch nicht total verkehrt, aber Jesus hat es noch ein bisschen anders gemacht. Als Jesus auf Petrus geschaut hat, hat er ihn nicht gesehen, dass es jemand sein wird, der ihn verrät, beziehungsweise hat es auch gesehen, hat es ihm auch gesagt. Aber was er primär vor Augen hatte, als er Petrus gesehen hat, war ihm dieser Fels. Und so hat er ihn auch benannt. Kephas, mein Fels. Und all die anderen Dinge, die hat er weggefiltert. Die waren dann nicht mehr so wichtig, weil der Spitzname, wie die sich angeredet haben, war Kephas, mein Fels. Und so eine Gemeinschaft ist es schön zu sein. Wenn wir uns einander anschauen und sagen, Jan, mein Fels, Otto, mein Fels, dass wir wirklich so dieses Gefühl haben, wow, wir können uns aufeinander verlassen. Oder Thorsten, mein weißes Ohr oder wie auch immer. Ne? Also dass wir wirklich die Qualitäten ineinander sehen und das die Betonung in unserer Gemeinschaft ist. Weil Unzulänglichkeiten haben wir alle genug. Davon brauchen wir uns nicht erzählen, die wissen wir selber über uns am besten. Aber was wir oft nicht wissen, wie wertvoll und wie kostbar eigentlich das ist, was wir einbringen und wie wichtig wir auch für den anderen sind. Und darum müssen wir es hören. So, jetzt haben wir über 2 Ankünfte geredet. Über die Ankunft von Jesus als leidenden Messias, der für uns gestorben ist, was prophezeit war, der für uns aber auch wieder auferstanden ist. Und wir haben darüber geredet, dass Jesus in seiner zweiten Ankunft zurückkommen wird, als mächtiger Herrscher, als Regierender, der alles Leid wegnehmen wird. Und dazwischen gibt es aber noch eine dritte Ankunft. Und das ist die persönliche Ankunft von Jesus in deinem Leben. Du weißt selbst, ob es schon geschehen ist, vielleicht vor vielen Jahren, wenn du Christ bist, hast es irgendwann erlebt. Aber vielleicht bist du auch heute hier einfach auf der Suche und wartest noch auf diese persönliche Ankunft von Jesus in deinem Leben. Nur weil Jesus auf diese Welt gekommen ist und ist er noch nicht Teil von deinem Leben geworden. Und nur weil wir uns Weihnachten daran erinnern, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist er auch noch nicht, hat auch noch keine persönliche Relevanz. Sondern es geht darum, ihn wirklich zu suchen. Ich weiß nicht, worauf du im Moment wartest als Suchender, aber ich weiß, dass jemand auf dich wartet. Es gibt so einen schönen Dialog von einem jüdischen Rabbi mit seinem Schüler. Da sagt der Rabbi zu dem Schüler, es ist wichtig, dass du dich zu Gott bekehrst, einen Tag bevor du stirbst. Und der Schüler so, Ja, Rabbi, aber ich weiß ja gar nicht, wann ich sterbe. Und der Rabbi, merkst du selbst. Advent, Advent, worauf wartest du? Amen.